SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Wir schaffen das. Dieser Satz von Angela Merkel vom 31. August 2015, damalige Bundeskanzlerin, auf ihrer Sommerpressekonferenz hat sie das gesagt. Der Satz hat Geschichte geschrieben. Und der Satz sollte eigentlich Zuversicht ausdrücken im Ausnahmesommer 2015, als Hunderttausende Geflohene vor allem aus Syrien zu uns nach Deutschland gekommen sind. Gut 10 Jahre später haben unsere Reporter Kerstin Geilmeier und Patrick Würmer mal gefragt, haben wir es geschafft? Die lange Reportage auf SR3.
Deutschland hat am Wochenende 10.000 Flüchtlinge. München rechnet bis Sonntag gerade eben die letzten 1.000 Menschen.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden, und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Ja, das war dieser Satz Ende August vor 10 Jahren.
Wir schaffen das.
Ein Satz, der Geschichte geschrieben hat. Mein SR3-Kollege Patrick Würmer und ich, Kerstin Geilmeier, wir wollen noch mal genauer drauf schauen. Wie war das damals vor 10 Jahren und wie ist es heute?
Ja, das geht natürlich auch um die Frage, wie wir als Reporter eine Antwort finden können auf diese Frage. Haben wir es geschafft, und wenn ja, wie? Ich glaube, was man auf jeden Fall schon mal festhalten kann, diese verstärkte Migration seit 2015, die hat auf jeden Fall Probleme und auch Schwachstellen im Land offengelegt, die es in Deutschland zwar schon länger gab, aber es wurden auch noch neue geschaffen und auch im Saarland.
Aber hören wir doch noch mal in eine Reportage rein, die am 7. September 2015 bei uns auf SR3 lief.
Die ankommenden Busse werden von Flüchtlingen, die bereits in Lebach untergebracht sind, empfangen. Trotzdem schauen viele von den Neuen skeptisch, fast ängstlich, als sie die Helfer vom DRK, der Bundeswehr und die Polizei sehen. Man sieht diesen Menschen ihre Erschöpfung an. Sie sind zum Teil seit Wochen auf dem Weg zu uns.
13.442 Menschen waren 2015 als Asylsuchende ins Saarland gekommen. Erst ins Aufnahmelager nach Lebach in Gemeinschaftsunterkünfte. Dann wurden die Flüchtlinge nach einem bestimmten Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, und die wiederum mussten dann gucken, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf bekamen. Das war für viele eine ziemliche Herausforderung im Jahr 2015 selbst, aber auch noch viele Jahre danach. Wenn nicht genügend privater oder Gemeindewohnraum da war, dann wurden zum Beispiel auch Container aufgestellt oder zur Not sogar auch Sporthallen umfunktioniert als vorübergehende Bleibe für die Geflüchteten. Aber natürlich war das keine Dauerlösung, weil Sporthallen auch nicht zum Wohnen gedacht sind und die Vereine, die die Hallen sonst nutzen, in der Zeit ja auch nicht rein konnten.
Ja, an diese Sporthallenlösung, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Und man merkt, das Thema Wohnraum ist seit Ankunft der Geflüchteten ein Riesenthema. Gerade familiengeeignete Wohnungen waren und sind kaum zu bekommen, vor allem in Ballungsräumen wie Saarbrücken, Saarlouis oder Homburg. Und gleichzeitig nutzten aber auch einige Vermieter die Situation schamlos aus und vermieteten Schrottimmobilien zu Wucherpreisen eben an die neu ankommenden Menschen. Das ist also wirklich sozialer Sprengstoff. Und es war auch die große Angst vieler Bürgermeister, dass die Stimmung im Ort wegen fehlender Wohnungen kippt.
Du bist jetzt gerade Ende September nach Tholey gefahren. Das ist eine Gemeinde mit 12.000 Einwohnern. Und es ist eine von vielen Gemeinden, die seit 2015 auch ganz schön was stemmen mussten.
Ja, das kann man wohl sagen. Und das, obwohl die beschauliche Gemeinde mit ihrer schmucken Abtei doch recht ländlich liegt und für viele Flüchtlinge wohl jetzt eher keine dauerhafte Option zum Wohnen war. Dafür liegt die Gemeinde einfach viel zu weit draußen. Und der Bürgermeister Andreas Maldner von der CDU, der hat mir vor Ort ein besonderes Gebäude gezeigt. Wir sind zum Schaumberger Hof gefahren. Das war mal ein Therapiezentrum, wurde dann aber von der Gemeinde angemietet, um dort unbegleitet minderjährige Flüchtlinge, im Amtsjargon UMFs genannt, unterzubringen, also Jugendliche ohne Eltern. Und damals waren es bis zu 40 junge Menschen.
Heute sieht man aber so ein bisschen, der Ort wirkt verlassen. Er ist es auch in Teilen schon, weil wir hier nur noch wenige Menschen wohnen haben, konnten einige auch in Wohnungen in die Ortsteile vermitteln und dorthin dann auch bringen.
Von 2016 bis 2020 kamen hier die sogenannten UMFs unter, ab 2022 dann ukrainische Familien, vor allem Frauen mit Kindern. Und das sind diese Wellen, von denen Maldner spricht. Insgesamt sind rund 500 Menschen, vor allem aus Afghanistan und Syrien, in die 12.000 Einwohnergemeinde gekommen anfangs. Und die Stimmung, die sei ja zunächst wohlwollend gewesen, kann man sagen. Viele im Ort hätten mit angepackt.
Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, wenn man einen Wohnungsmarkt hat in einer Gemeinde mit 12.400 Einwohnern und muss 400 Menschen unterbringen, die gerne bleiben wollen und hat gleichzeitig noch diverse andere Anfragen, dann ist das ein Problem, dass sowieso ein satter Wohnungsmarkt auf noch mehr Nachfrage trifft. Und das hat schon zu Nachfragen geführt, zu Problemen, zu Konflikten, die man dann natürlich auch spürt, wenn die Menschen hier bleiben, wenn sie in Kitas, in Schulen auch betreut werden sollen. Wenn sie aber auch, und das sind die positiven Seiten, Vereine dabei unterstützen, nochmal Mitglieder zu bekommen und vielleicht auch diejenigen, die sich einbringen und engagieren wollen.
Von den 500 sind am Ende 200 Syrer und Afghanen bis heute im Ort geblieben, also etwa die Hälfte, weniger als die Hälfte. Und im Schaumberger Hof sind es nur noch 8 von ursprünglich mal 40 Bewohnern. Haben sich denn diese Menschen integriert oder ist Tola am Ende doch nur eine Durchgangsstation gewesen?
Ich glaube, das sind zwei Seiten einer Medaille. Es gibt diejenigen, die das von Anfang an wollten, die Sprachkurse ganz aktiv aufgesucht haben, die nach Arbeitsmöglichkeiten gesucht haben und wenn es zu Beginn auch nur geringfügig war, dann aber da waren. Und das sind diejenigen, die sich dann auch mit ihren Familien und in den Strukturen integrieren. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die das von Beginn an, ich will gar nicht nur sagen, als Durchgangsstation gesehen haben, sondern als Ort, den sie schnellstmöglich nochmal verlassen wollen. Dort ist dann der Integrationswille einfach auch nicht da.
Wie viele Gemeinden im Saarland hat auch Tholey ein demografisches Problem. Das heißt, die Bevölkerung wird immer älter und die Gemeinde schrumpft. Und das heißt dann unter anderem, dass den lokalen Unternehmen Arbeitskräfte fehlen und den Vereinen der Nachwuchs. Doch mit den Ukrainern änderte sich die Situation auf einmal. Plötzlich wuchs die Einwohnerzahl wieder und es kamen auch wieder mehr Kinder in die Gemeinde. Und ja, und insgesamt wohnen heute noch rund 400 geflüchtete Menschen in der Gemeinde. Und ist dieser Zuzug nicht vielleicht auch eine Chance oder gar eine Rettung für Gemeinden wie Tholey?
Das hat an ein paar Stellen tatsächlich funktioniert. Das Verein auch gesagt haben, wir spüren das, dass Menschen zu uns kommen, die mitmachen wollen, dass vielleicht auch jemand da ist, der sagt, ich engagiere mich sogar als Trainer. Die Dinge, die am allerschwierigsten zu finden sind in der heutigen Zeit. Aber klar ist auch, es gibt auch Fälle, in denen wir genau merken, dass die Kinder nicht in die Vereine geschickt werden, dass die Kinder vielleicht auch nicht regelmäßig zur Schule geschickt werden. Dass dort auch mal im schlimmsten Fall eine Polizei dafür sorgen muss, dass Kinder die Schule besuchen.
Also man merkt schon, da geht es um weitaus mehr als nur die Suche nach einer Unterkunft. Und das ist übrigens auch eine Aufgabe, bei der sich die Gemeinde Tholey wie auch andere Kommunen im Saarland alleingelassen fühlt.
Man hat uns Mittel zur Verfügung gestellt. Wenn man aber sieht, in welchem großen Umfang wir Gebäude anmieten, Gebäude ankaufen, sanieren mussten und teilweise auch, nachdem Menschen dort gewohnt haben, auch ehrlicherweise wieder herrichten mussten, weil sie so hinterlassen wurden, wie sie hinterlassen wurden, dann hat man sich oft so ein bisschen wie dieses bekannte letzte Glied in der Kette gefühlt, das ausbaden muss, was an anderer Stelle nicht gelöst wurde.
Ja, und die staatliche Ebene, die sei von der Vielzahl der ankommenden Menschen völlig übermannt gewesen, das sagt mir Maldner. Ohne Ehrenamtler und andere Menschen, die sich da sozial engagiert hätten, hätte man es nicht geschafft.
Wir haben es geschafft, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Wir haben es auch geschafft, Menschen überall unterzubringen. Die Frage ist nur, wie haben wir das geschafft? Wir haben wahnsinnig viele Ressourcen aufgebracht. Wir haben auch wahnsinnig viel Personal dafür aufbringen müssen. Wir haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen gehabt und wir spüren eben heute gerade das Thema Integration dort, wo es nicht funktioniert. Und ich glaube, an den Punkt hat man bei Wir schaffen das noch nicht gedacht, dass das eine Langzeitaufgabe ist.
Also da hört man es nochmal raus, wie die Gemeinden vor Ort zu kämpfen haben. Und klar ist auch, ohne Ehrenamt geht es nicht.
Ja, viele Saarländerinnen und Saarländer haben sich bemüht, die angekommenen Menschen hier zu unterstützen beim Einleben im Saarland. Es wurden Vereine gegründet, wie zum Beispiel die Flüchtlingshilfe Blieskastel, schon im Sommer 2015 übrigens. Und das ist der einzige Verein seiner Art, der noch übrig ist. Das hat Manfred Gentes, der Vorsitzende, mir Ende letzten Jahres erzählt.
Wenn Sie heute googeln, Flüchtlingshilfe, dann kommt als allererstes Blieskastel. Mittlerweile sind wir die Einzigen. Das heißt, unsere, ich sage jetzt mal Kunden, kommen aus dem Stadtgebiet Blieskastel, ist klar, immer noch die Mehrheit, aber sehr, sehr viele aus Gersheim, aus Mandelbachtal, zum Teil aus Homburg, aus Kirkel.
Was die Flüchtlingshilfe seit 2015 getan hat, sie haben beim Deutschlernen geholfen, die Menschen bei Behördengängen und Arztbesuchen begleitet, Wohnungen organisiert, beim Familiennachzug und der Suche nach einem Arbeitsplatz unterstützt.
Und da kann ich mir vorstellen, dass das Thema Arbeit ja wirklich besonders schwierig ist, wenn man sozusagen zwangsläufig ohne Karriereplan in ein anderes Land zieht.
Absolut. In einer idealen Welt könnte man vielleicht sagen, okay, wir haben hier in Deutschland, auch im Saarland, einen großen Bedarf an zum Beispiel Ärzten, Pflegekräften, an Fachkräften im Baubereich und in der Industrie. Aber auch in anderen Bereichen, bei denen es weniger Qualifizierungen braucht. Und es ist doch super, wenn Menschen zu uns kommen, die uns da helfen können. Nur da hakt's leider, denn der Bedarf deckt sich nicht immer mit dem Angebot. Abschlüsse werden nicht anerkannt oder die Vorbildung reicht nicht aus oder die Sprachkenntnisse. Da muss dann erst ein bestimmtes Niveau erreicht werden.
Dabei ist ja Arbeit genau das, was den Menschen am besten dabei hilft, sich in eine neue Gesellschaft zu integrieren. Dort lernt man neue Kolleginnen und Kollegen kennen, man lernt dort die Sprache, man kann damit auch sorgen, dass man seinen eigenen Lebensunterhalt verdient. Und das macht es dann doch deutlich leichter anzukommen und akzeptiert zu werden.
Das haben auch gar nicht so wenig Menschen geschafft. Auf ganz Deutschland betrachtet haben laut Bundesagentur für Arbeit fast 2/3 der 2015 hier angekommenen Menschen Arbeit gefunden. Und es gibt auch viele Beispiele aus dem Saarland. Ich habe zum Beispiel einen Syrer getroffen, der als Postbote angefangen hat. Manche haben sich auch selbstständig gemacht. Und ich habe in Blieskastel Abud kennengelernt. Abud ist 28 und stammt aus Damaskus, die Hauptstadt Syriens. Er ist 2016 hier im Saarland angekommen und ich denke, von ihm kann man sehr wohl sagen, er hat es geschafft. Wir hören ihn hier mal.
Hallo, ich bin Abud, ich bin 28 Jahre alt, ich bin Dolmetscher bei der Flüchtlingshilfe und ich bin Übungsleiter bei der LSVS.
Und zwar für Inlineskating. Abud lebt, kann man sagen, fast ein typisch saarländisches Leben. Er hat eine Ausbildung gemacht zum Koch und arbeitet seit einigen Jahren als Küchenchef in einem Restaurant. Und in seiner Freizeit lernt er Schlagzeug und Gitarre und er hat Freunde, die kommen aus allen möglichen Ländern.
Spanien, Marokko, ganz viel Deutsche, ganz viel Italiener auch, Rumänien.
Vor 10 Jahren, im Jahr 2015, war all das aber überhaupt noch nicht in Aussicht. Da war Abud schon einige Zeit auf der Flucht vor dem Terrorregime Assads. Er hat nämlich als Jugendlicher schon sein Heimatland verlassen, hat wie viele andere mit dem Boot über das Mittelmeer übergesetzt, war in einem griechischen Gefängnis sogar und hat danach dann Europa durchquert, bis er schließlich 2016 in München ankam. Von da aus kam er ins Saarland, erst nach Lebach, dann nach Homburg.
Also als ich dann halt Homburg angekommen bin, es war nicht so einfach, weil es war irgendwie fast alles neu für mich. Leute, die Sprache, Kultur, die Leute gucken dich halt manchmal strange an, so halt komisch und dann denkst du, Alter, was habe ich denn gemacht? Ich laufe ganz normal.
Doch Abud wusste sich zu helfen. Statt im Sprachkurs zu sitzen, hat er sich selbst Deutsch beigebracht mit Videos und Kinderbüchern und er hat irgendwann entschieden, ich bewerbe mich für eine Ausbildung zum Koch. Das war dank eines Freundes, für den er mal gekocht hat.
Und er hat gemeint, ey, Alter, du bist ein guter Koch, du musst Koch werden. Ich habe gesagt, ja, okay, such mir eine Anzeige auf irgendwelchen Websites so im Internet. Und dann haben wir gemeinsam so halt geguckt, wo es in der Nase noch das beste Restaurant gibt. Habe ich halt einen Förster gefunden. Ich habe meine Bewerbung an den geschrieben mit dem Lebenslauf. 2 Tage später habe ich eine Antwort von dem bekommen, habe ich Probeschaft gemacht und ja, dann habe ich meine Ausbildung bei dem angefangen und abgeschlossen.
Und nebenbei ist er noch ehrenamtlich unterwegs, wie er selbst eben gesagt hat, als Übungsleiter. Da bringt er Kindern Inlineskating bei und er hilft bei der Flüchtlingshilfe Blieskastel als Dolmetscher aus. Also er unterstützt quasi die, die nach ihm ins Saarland kamen.
Genau, weil früher, als ich gekommen bin, da hatte ich auch die Möglichkeiten irgendwie nicht, dass jemand mich mit der Sprache hilft oder mit irgendwas. Und dann war ich irgendwie auch in die ganze Zeit kreativ, wo ich dann halt selbst Videos angeguckt habe, selbst so kleine Bücher gelesen habe, wo es einfach für Kinder geeignet ist.
Und das ist nicht der einzige, von dem man sowas hört, dass er sich Deutsch irgendwie selbst beigebracht hat, weil man teilweise echt sehr lang auf die Sprachkurse warten muss.
Ich habe den Weg selbst rausgefunden und ich bekomme ab und zu halt immer so viel Erzählung von den Leuten, die ich kenne, dass die Ausländer bzw. die Syrer manchmal hier fast nichts machen und nur Hartz-IV-Geld kriegen. Aber die Menschen haben irgendwie anscheinend nicht die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu lernen, weil die hatten die ganze Zeit zu Hause anscheinend so halt Arabisch rede und die haben auch ans Fernsehen, vielleicht mal halt nur arabische Kanalen.
Das ist natürlich schwierig und hilft auch nicht bei der Integration. Bei Abud hat die dagegen aber sehr gut geklappt.
Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass Deutschland einfach uns aufgenommen hat. Deutschland bedeutet einfach auch für mich nicht nur so ein Land, wo ich dann halt arbeiten kann und ich irgendwie Geld verdienen kann, sondern auch, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch meinen Freundschaftskreis hier finde.
Und diesen beglückt Abud als gelernter Koch gern auch mal mit einem saarländischen Gericht, in diesem Fall etwas vegetarisch abgewandelt.
Als Hauptgang gibt es gefüllte, vegetarisch, deutsch, gefüllt mit Pilze und Frühlingslauch und Parmesankäse. Dazu gibt es auf jeden Fall Sauerkraut und Champignonsauce.
Ich habe in den letzten 10 Jahren auch viele Menschen wie Abud getroffen. Junge Menschen, vor allem junge Männer, die viele Träume haben. Und der Traum von einem guten Job zum Beispiel, von einer Familie, von Frieden und von Ruhe. Man muss sagen, im Saarland fanden die meisten von ihnen zumindest den Frieden. Doch was wurde aus den Träumen? Viele Syrer suchten direkt nach ihrer Ankunft Gemeinschaft und Anschluss, auch in den Vereinen. Und ich habe vor 7 Jahren einen ganz besonderen saarländischen Fußballclub besucht, den SV Sitterswald. Dieser Verein hatte vor der Saison keine Spieler mehr, stand also kurz vor der Auflösung. Und dann kamen eben die Flüchtlinge, unter anderem 19 Syrer und 2 Iraker. Und die haben den Club gerettet.
SV Sitterswald ist der geilste Verein.
Ja, so hörte sich das damals an, 2018 beim SV Sitterswald. Feierlaune und endlich mal wieder Leben in der Bude.
Das klingt auf jeden Fall, als hätten da dann beide Seiten voneinander profitiert. Was ist davon heute noch übrig?
Ja, das hat mich natürlich auch interessiert und deshalb bin ich wieder nach Sitterswald gefahren. Ja, eins vorweg, von der Feierlaune ist heute nichts mehr zu sehen oder zu hören. Ich war an einem Montagabend da, das ist eigentlich eine übliche Trainingszeit, doch gebolzt wird auf dem Brascheplatz in Sitterswald so gut wie gar nicht mehr. Dort wuchert das Unkraut und 2 Kinder drehen Runden mit ihren Mountainbikes.
Wir haben Fußball normalerweise bei uns ganz abgemeldet. Wir haben nur noch Volleyball, Mutter-Kind-Turne, Tischtennis, Gymnastik.
Das sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Jung. Kein Fußball mehr in Sitterswald, auch nicht auf absehbare Zeit. Es fehlen einfach auch die Kinder in den Nachwuchsmannschaften. Also das Sitterswalder Sommermärchen hielt insgesamt nur 6 Jahre. Die Hoffnung, dass Flüchtlinge den Club langfristig retten können, die hat sich somit nicht erfüllt. Erinnert sich auch Volker Wannemacher, der damalige Trainer der Sitterswalder Herrenmannschaft.
Viele haben dann eine Arbeitsstelle bekommen, halt Dindlinger Hütte. Einige sind auch Stipendien, wo sie dann in Stuttgart waren, dann auch in Köln waren. Die sind dann natürlich alle gerade weggezogen und dann immer wieder neue dazugekommen. Durch Freunde halt sind dabei gekommen. Allerdings, das war dann immer ein bisschen schwierig, auch mit dem Hierherkommen, weil die haben damals keiner ein Auto gehabt.
Der Aufwand war damals übrigens riesig. Wannemacher und Co-Trainer Mirko Lang pendelten mehrmals pro Woche zwischen Mahlstadt, wo die meisten Spieler wohnten, und Sitterswald an der französischen Grenze. Das waren jedes Mal 2 Stunden Fahrzeit. Und auch mit der Verständigung war es nicht immer leicht.
Die haben ja auch lernen müssen damals in der Zeit, damit sie überhaupt die Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben. Und die konnten dann das weiter dann melden. War schon interessant, auch von den Trainingsabläufen. Da hatten wir müssen 3-4 Mal müssen erklären, halt, bis dann alles gefunktioniert hat. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und die Leute, die haben immer gekämpft gehabt, auch zum Schluss, obwohl wir zum Schluss immer nur verloren haben.
Ja, doch was bleibt von diesen Eindrücken noch übrig?
Die Leute, die ich heute noch Kontakt habe, die sprechen immer noch von den alten Zeit, der pfeift mich auch mal jetzt. So. Und auch die Deutsche waren hier, einige Deutsche waren hier auch dabei gewesen mit den Syrern. Die haben sich auch gut verstanden untereinander, hat eigentlich keine Reiberei gegeben.
Für Volker Wannemacher waren es auf jeden Fall Erfahrungen fürs Leben.
Die haben dich auch mal eingeladen, nach Hause Kaffee zu trinken. Bei dem einen war strenger gewesen, bei der anderen weniger strenger, weil dort eben halt bestimmte Bestimmungen von der Hausordnung waren.
Ja, und so Amateurfußball ganz ohne Alkohol in der sogenannten dritten Halbzeit oder Halal-Bratwürste auf dem Grill, das war für viele in Sitterswald gewöhnungsbedürftig.
Die haben auch bestimmte Ritualien gehabt. Ich vergesse nie, sagen wir, in der Halbzeitpause, und dann haben die auf einmal gebetet, nur mega. Und das hast du dann akzeptiert, das haben wir als Spieler auch müssen akzeptieren.
Im Dorf kam es übrigens nicht bei allen gut an, dass auswärtige Spieler den Club übernommen haben. Daran erinnert sich auch der Vorsitzende Hans-Jürgen Jung.
Da wäre immer ein paar Alte, die wo da sind, wo der gehe, so etwas, wo wir ganz sind. Das wäre was sie machen. Da dürfen sie nichts drauf gehen. Das ignoriert man. Hier auf zu schwätzen, sagen schon mal.
Er sieht es also trotzig. Heute redet niemand mehr über die Flüchtlinge. Man habe sich daran gewöhnt, dass sie eben Teil des Dorfes sind. Ignorieren sozusagen als Form der Integration, könnte man sagen. Und die Frage ist natürlich auch, welches Fazit zieht denn der Trainer? Haben wir es geschafft?
Als Gesellschaft jeden Fall. Also viele Leute sind integriert worden, auch in andere Vereine. Ich vergesse nie, damals sind die ersten Spieler gekommen, halt barfuß, haben auf dem Pascheplatz barfuß gespielt gehabt, wo man dann auch dann die Fußballschuhe, wo ich dann teilweise sogar von mir aus bezahlt habe. Und die haben sich gefreut gehabt, die haben das auch angenommen, die haben auch das wiedergegeben halt.
Ich finde, das Bemerkenswerte ist an der Geschichte rund um den Fußballverein in Sitterswald, mal abgesehen von dem ja ziemlich außergewöhnlichen Engagement der Trainer, dass es hier direkte Begegnungen gegeben hat zwischen den Einheimischen und den Geflüchteten, und zwar mit Hilfe des Sports. Und genau das zeigen ja auch Studien, dass solch direkter Kontakt wichtig ist für das gegenseitige Verständnis und um Vorurteile abzubauen.
Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie offen da auch die Menschen für solche Kontakte sind. Und das hängt ja wiederum auch stark mit der eigenen Lebenssituation zusammen. Sieht man die Neuankömmlinge da als Bedrohung oder als Bereicherung?
Da ist es interessant, mal nach Saarbrücken zu schauen. Da gibt es einen Stadtteil, in dem sich auch schon lange Menschen aus anderen Ländern niedergelassen haben. Und in dem sich speziell seit 2015 nochmal sehr viel getan hat, nämlich das untere Mahlstadt. Die Hauptschlagader dort, so kann man sagen, ist die Breite Straße. Das ist eine Straße mit vielen Geschäften rechts und links.
Ja, und einigen sehr leckeren Restaurants. Klein Damaskus wird die Straße übrigens auch von vielen genannt.
Ja, genau, weil nämlich hier in den vergangenen Jahren viele syrische Händler Geschäfte eröffnet haben. Ich bin da im August mit Hanna Gelassi durchgelaufen. Sie ist Quartiersmanagerin in Mahlstadt und arbeitet auch im Stadtteilbüro.
Ja, wir haben hier genau Kleidung, Lebensmittel, Gold. Ja, für die gesamte Familie findet sich hier was.
Ins Auge sticht zum Beispiel der Aleppo Bazar, ein Laden für syrische Lebensmittel, oder syrische Bäcker- und Süßigkeitenläden, meist auch mit arabischen Schriftzügen. Hanna Gelassi, die macht ihren Job seit 2016. Sie kümmert sich um die Aufwertung des Stadtteils und die Anliegen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner. Und sie sagt, die haben seitdem in der Breite Straße große Veränderungen erlebt. Denn vorher, da herrschte hier
ein Leerstand nach dem anderen. Und was können wir tun? Dann kam es ja zu einer abrupten Entwicklung. 2018 fing das so an, dass hier ein Geschäft nach dem anderen eröffnet hat mit Menschen syrischer Abstammung.
In denen auch arabischstämmige Menschen von weiter weg, also aus Frankreich oder Luxemburg, einkaufen. Und diesen neuen Nachbarn und Geschäften begegnen die alteingesessenen Mahlstatter mit großer Offenheit, so erlebt es Hanna Gelassi, andere aber auch mit Skepsis.
In den wenigen Jahren hat sich das Stadtbild also wirklich sehr, sehr verändert. Und das ist für manche Menschen auch beängstigend. Und sie fühlen sich da nicht wohl. Und sie möchten den Bäcker von früher wieder haben oder die Metzgerei, die es da immer gab.
Ja, und dazu kommt, dass das untere Mahlstadt ein Stadtteil ist, in dem das Thema Migration auf große Armut prallt. Und wenn man dann in manchen Läden auch erstmal auf Arabisch angesprochen wird, dann verstärkt das Gefühl, fremd zu sein im eigenen Land. Was wiederum ein Nährboden ist für die rechtspopulistische und migrationsfeindliche AfD, die hier bei der vergangenen Bundestagswahl stärkste Partei wurde. Hanna Gelassi, die Quartiersmanagerin, die bringt es für das untere Mahlstadt mit dem folgenden Satz mehr oder weniger auf den Punkt.
Es ist so, dass hier sehr viele Menschen eine Heimat gefunden haben und andere Menschen haben das Gefühl, sie haben eine Heimat verloren, weil es sich einfach so drastisch verändert hat.
Das ist ein ganz schönes Dilemma, dass man, wenn Menschen das so wahrnehmen, auch nicht so leicht auflösen kann. Und sicher ist, es hat es den radikalen Kräften leicht gemacht, das Thema Flüchtlinge und Migration für sich zu kapern, Stimmung gegen Zuwanderer zu machen und vor allem noch mal mehr, wenn sie aus einem anderen Kulturkreis als unserem stammen. Ja, und dann so zu tun, als könnte man mit vermeintlich einfachen Lösungen Probleme beheben, deren Wurzel aber vielleicht woanders liegt.
Ja, oder deren Wurzeln vielleicht sogar ganz tiefer liegen. Das hat ja dein Fall jetzt, den du gerade geschildert hast, ja deutlich gemacht. Und Kerstin, nach deinem Besuch jetzt im unteren Mahlstadt möchte ich jetzt erst recht von dir wissen, haben wir es denn jetzt im Saarland geschafft oder nicht?
Also ich finde es total schwierig, die Frage so pauschal zu beantworten. Ich denke, wir haben gesehen, es wurde viel geschafft. Von den Kommunen, von den vielen Ehrenamtlichen. Bei all den Schwierigkeiten, die es ohne Frage mit sich bringt, wenn so eine große Zahl an Menschen auf einmal und dann auch über einen längeren Zeitraum zuwandert. Und wo dann eben auch Probleme verstärkt werden, die wir ohnehin haben. Also Wohnraummangel, klamme Kassen, langsame Verwaltung, mangelnde Betreuungsplätze und. Wie siehst du es?
Ja, ich sehe es eigentlich ganz ähnlich. Ich finde, dass der Staat sehr, sehr viele Mittel aufgebracht hat und aufbietet, um die Aufnahme und Integration zu erleichtern. Mal abgesehen von den Millionen im Saarland, die wir zum Beispiel in Unterbringung investiert haben, in Sprachkurse. Und da gibt es ja auch diese unzähligen nichtstaatlichen Organisationen, die ja die diverse Angebote gemacht haben. Es sind eigentlich sehr gute Voraussetzungen für ankommende Menschen im Saarland. Ich glaube schon, das kann man sagen auf den ersten Blick. Und doch verwundert es mich immer wieder, wie fremd wir uns doch oft bleiben. Obwohl Menschen mit Migrationshintergrund etwa in Saarbrücken bereits ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Und wenn wir da sogar auf die Großelternebene gehen, da reden wir da fast schon von 60%. Also was kann man da tun?
Ja, wir müssen auf jeden Fall in die Zukunft schauen. Wie geht's da weiter? Und vielleicht wäre es ja eine Lösung, mit dem Thema Migration weniger hitzig umzugehen, sondern pragmatischer. Denn wir wissen, bei all dem, was in der Welt passiert, Kriege, Klimawandel, es wird weiterhin Zuwanderung geben. Oder Deutschland schottet sich komplett ab, ist aber auch nicht realistisch. Wollen wir weiter in der Welt mitspielen? Dann wird es ohne Zuwanderung nicht gehen. Das sehen wir ja jetzt auch schon bei uns im Saarland.
Ja, du hast gerade schon ein schönes Stichwort genannt, Pragmatismus. Und das können wir eigentlich sogar ganz gut im Saarland, finde ich. Wir sind ja das Land der Knauber. Und das Land ist ja auch immer wieder von anderen Kulturen geprägt worden. Trotzdem fehlt uns da irgendwie so eine gemeinsame Erzählung, wie es sie etwa in Kanada oder Neuseeland gibt. Denn die sehen sich nämlich als Einwanderernationen und die feiern sogar richtig ihre kulturelle Vielfalt. Für mich geht es daher weniger um die Frage, haben wir es nach 10 Jahren tatsächlich geschafft, sondern in welcher Welt wollen wir eigentlich leben?
Das Asylsetzungs-Mexiko-Programm in der Integration in
Wir schaffen das.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.